Am Donnerstag wird der Film Riefenstahl des Dokumentarfilmers Andres Feil in unsere Kinos kommen. Schon heute Abend gibt es in Berlin eine Vorpremiere dieses Films. Leni Riefenstahl, sehr bekannte Figur, die hat mit ihren Filmen sehr wirkungsvoll Propaganda für das Nazi-Regime gemacht und für die faschistische Ideologie. Sie hat viele Bewunderer bis heute unter alten und neuen Autoritären sowieso, aber auch bei vielen, die die Ästhetik ihrer Filme schätzen. Der Starregisseur Quentin Tarantino, der hat zum Beispiel gesagt, sie war die beste Regisseurin, die jemals lebte. Um das zu erkennen, muss man nur ihre Olympia-Filme ansehen. Ja, und in dieser Spannung bewegt sich auch der neue Film von Andres Feil. Den kennen Sie hier aus unserem Programm. Sie hören ihn regelmäßig hier auf Radio 3 in unserer Frage des Tages. Und jetzt ist er im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, Herr Mayer.
Sie haben ja jahrelang an diesem Film gearbeitet. Sie haben auch mal dazu gesagt, das sei manchmal eine Reise in die Hölle gewesen. Wie ist das denn jetzt, diesen Film endlich in dieser Woche in die Kinos zu bringen?
Das ist ganz wunderbar, weil das heißt auch loslassen. Mhm. Das Kind muss jetzt alleine laufen und in die Welt. Noch kommt er nicht in die Kinos, erst am 31.10., also in 10 Tagen, also noch nicht jetzt am Donnerstag. Aber schon jetzt reise ich sehr viel, Vorpremieren quer durch die Republik. Und es ist sehr spannend, die Reaktion zu sehen, weil der Film wird als ein heutiger wahrgenommen. Das heißt, ganz viele Fragen, die im Film angeschnitten werden, sind gegenwärtig. Und dadurch ist es nicht nur ein Rückblick, sondern die Zuschauer sind elektrisiert, sie sind neugierig, sie benutzen, so wie ich auch, Riefenstahl als ein Vergrößerungsglas auf Fragen von heute in einem Terrain einer Biografie, die ja scheinbar abgeschlossen ist.
Als Sie mit der Arbeit angefangen haben, das ist schon jetzt schon einige Jahre zurück, vor 5, 6 Jahren ungefähr, war Ihnen da schon klar, was dieser Film erzählen könnte über unsere Gegenwart, über die heutige Zeit?
Noch überhaupt nicht. Das war eine ganz große Suchbewegung erstmal, also 700 Kisten lagen ausgepackt vor uns. Also
das ist der Nachlass von Leni.
Das ist der Nachlass von Leni Riefenstahl. Mit einem Team von 3 großartigen Archivarinnen habe ich mich dem erstmal angenähert und dann kamen 3 Editoren, Stefan Grumbiegel, mit dem ich auch schon Boys gemacht hatte, als derjenige, der den Film auch maßgeblich nachher geprägt hat. Also wir haben uns da drüber gebeugt über diesen Nachlass und erstmal gesucht, wo sind, ich nenne das Magnete, also wo ist etwas, was uns elektrisiert, was einen ganz anderen Blick auf sie öffnet. Und da haben wir schrittweise immer mehr gefunden. Und die erste für mich wichtige Frage war, wer ist diese Frau eigentlich, wenn man auf Riefenstahl schaut? Was ist da anders als das, was wir bislang schon kannten, gesehen haben von ihr? Und die zweite eben, warum ist es relevant für heute? Und da sind wir schrittweise dann doch sehr belohnt worden.
Als ich so reingegangen bin in Ihren Film, also als ich die ersten Minuten gesehen habe, habe ich da schon nach kurzem gedacht, was ist das für eine irre Faszinationsgeschichte mit dieser Frau, denn man kriegt gleich am Anfang mit, wie oft sie eingeladen wurde in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, in Interviews, in Talkshows. Es wurden Filme über sie gedreht. Ihre Autobiografie wurde in viele Sprachen übersetzt. Zeitungen haben immer wieder über sie geschrieben. Wie haben Sie denn darüber nachgedacht, wie Ihr Film jetzt steht zu dieser, ich nenne es mal, Faszinationsgeschichte bei Leni Riefenstahl?
Also diese Faszination, die ist ja in der, eigentlich man kann sagen, in den ersten Wochen auch sehr bald gebrochen worden. Es war für mich immer klar, es ist eine sehr ambivalente Annäherung. Es macht jetzt wenig Sinn, sie nur anzuklagen. Also sie hat sehr viel gelogen in ihrem Leben, kann man sagen. Sie hat unglaubliche Legenden konstruiert. Mhm. Dazu gehört eben, ich war immer unpolitisch. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Ich war Künstlerin und wollte dem Schönen, dem Erhabenen einen Platz geben und habe nur das abgefilmt, was ich vorgefunden habe. Alles Legenden, wenn man genauer hinschaut. Die Frage, die interessantere Frage ist nicht, sie lügt. Ja, die Frage ist, warum, wofür steht diese Lüge? Also nicht der moralische Vorwurf, sondern tiefer zu gucken, warum musste sie so viel lügen? Was musste sie eigentlich verdrängen? Und da sind wir auf einzelne Momente gestoßen, wo das möglicherweise sichtbarer wird, weil die Schuld sehr viel größer war als angenommen. Wir haben einen Fokus gelegt auf Ereignisse in Polen, Kriegsereignisse, die erste Kriegswoche 1939. Sie war als Kriegsberichterstatterin dort und dann ist vor ihren Augen ein Massaker passiert. Das hat sie am Anfang, wenn man die Dokumente in ihrem Nachlass sieht, interessanterweise hat sie es am Anfang durchaus eingeräumt. Ich habe gesehen, wie 22, sie sagt nicht Juden, es waren Juden, sie sagt dann Polen, ermordet wurden. Und dann ab 1952 kommt eine neue Erzählung. Da sagt sie, ich war nicht Zeugin, ich war weit weg, habe da irgendwas mal gehört. Also sie schiebt sozusagen die Beobachtung dieses Massakers weg. Und dann gibt es eine dritte Variante, die auch im Nachlass ist. Und die zeigt, wie groß ihre Verwicklung war, nämlich viel größer als bislang gedacht. Da wird in einem Brief eines Adjutanten sehr genau beschrieben, dass sie filmen wollte, dass sie dann gerufen hat, eine Regieanweisung gegeben hat, Juden weg, Juden aus dem Bild. Und das hat das Massaker ausgelöst. Das heißt, die Schuld war eben sehr viel größer und möglicherweise deshalb auch die Notwendigkeit zu verdrängen und zu lügen.
Sie hat gelogen. Ich fand aber fast noch bedrückender, oder ich fand auf jeden Fall bedrückender, als ich ihren Film gesehen habe, wie das auf so fruchtbaren Boden in der bundesrepublikanischen Gesellschaft gefallen ist. Ich will das mal schildern an einem Moment in Ihrem Film. Da war Leni Riefenstahl eingeladen in die WDR-Talkshow Je später der Abend. Und da saßen neben ihr ein Moderator, zwei weitere Gäste. Und die drei haben auf verschiedene Weise klarzumachen versucht, dass Leni Riefenstahl eben eine herausragende Propagandistin des NS-Regimes war. Und Riefenstahl hat es aber selbst in dieser Situation, in dieser Runde geschafft, wie bei vielen anderen Interviews, auch sich als Opfer darzustellen. Dass sie und viele andere Deutsche, die jetzt wegen ihrer Rolle in der Nazizeit zu Unrecht verurteilt würden, wie sie da gesagt hat, das hat sie da ausgebreitet. Und als sie fertig war mit ihrer Opferrede, gab es kräftigsten Beifall vom Studiopublikum. Was haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben?
Da ist mir nochmal klar geworden, Ihre manipulatorischen Fähigkeiten, wie groß die sind. Sie ist Schauspielerin, ja, sie schafft es entweder mit Charme, aber auch mal mit Wut und Druck, wo sie Leute einschüchtert. Oder, und in dem Fall, was Sie gerade geschildert haben in der Talkshow, eine perfekte Inszenierung, ich bin Opfer, ich bin verfolgt worden wie eine Hexe, ich war 3 Jahre in Lagern und Gefängnissen eingesessen, vollkommen unschuldig, bin doch nur eine Künstlerin gewesen und habe für alle gebüßt. Das passt so perfekt in die Nachkriegserzählung. Jetzt muss mal Schluss sein mit diesem ewigen in der Vergangenheit wühlen. Wir sind doch wieder wer. Und diese arme, großartige Künstlerin hat so gelitten. Damals gab es eben nicht sowas wie Faktencheck. Ja? Man hätte einmal nachgucken müssen und zusammenrechnen. Wir haben es dann gemacht. Sie war 4 Wochen bei den Amerikanern, vielleicht nochmal 3 Wochen bei den Franzosen. Sie war dort vor allem bei den Amerikanern nicht eingesperrt, sondern ist da sehr gut behandelt worden. Man würde sagen Hotelvollzug. Sie ist von den jüdischen Emigranten, die sie verhört haben, ist sie zum Tee ins Casino eingeladen worden. Die haben sie behandelt wie ein Star. Ja, und dann zu sagen, ich habe 3 Jahre in Lagern und Gefängnissen eingesessen, ist einfach infam. Aber sie schafft es. Sie schafft es, sie kriegt feuchte Augen. Dieses Selbstmitleid wird so gekonnt inszeniert, weil sie so haarscharf dann doch, ja, ich habe in diesen Jahren so viel gelitten. Und sie tut so, man könnte es auch so interpretieren, sie hat gelitten, weil als sie erfahren hat, was passiert ist, an Grauen, an Gräueln im Krieg, de facto, wissen wir ja, sie wusste es ja 1939, sie ist ja Augenzeugin. Ja? Und sie will es erst nach dem Krieg erfahren haben. Also ein Lügen- und Legendengebäude par excellence, perfekt inszeniert mit allen schauspielerischen Raffinessen. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Radio 3, 9.22 Uhr. Bei uns ist der Filmemacher Andres Feil. Wir sprechen über seinen neuen Film Riefenstahl, der am 31. Oktober in die Kinos kommen wird. Aber heute gibt es schon die erste Vorpremiere dieses Filmes in Berlin. Herr Feil, wir haben gerade über diese Szene gesprochen. Leni Riefenstahl in einer Talkshow Mitte der 70er Jahre. Sie inszeniert sich da wieder einmal als Opfer, bekommt Beifall vom Studiopublikum. Und was ich auch sehr interessant fand, sie hat nach diesem Auftritt jede Menge mir Anrufe bekommen, Briefe bekommen und interessanterweise hat sie diese Telefonanrufe aufgenommen, aufgezeichnet auf Kassetten, sodass sie die zum Teil auch in ihren Film mit reinnehmen konnten. Und da kriegt sie einen unglaublichen Zuspruch von den Leuten, die sie da anrufen, die ihr schreiben. Als ich das so alles gehört und gesehen habe in ihrem Film, habe ich gedacht, war Riefenstahl auch sowas wie so eine zentrale Entlastungsfigur für die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft?
Ja, absolut. Also eine Projektionsfläche. Ja, es gab, wenn man es historisch betrachtet, eben eine erste zaghafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit durch den Auschwitz-Prozess 1964, dann durch die Welle der 68er, die eben den Muff des Dritten Reiches überall mal aufgespürt haben und ein paar Deckel hochgehoben haben, um zu lüften, aber nicht wirklich an die Substanz gegangen sind, also noch nicht in den eigenen Familien da genauer hingeschaut haben. Aber immerhin ist so etwas passiert und man kann sagen, was wir bei den Reaktionen auf die Riefenstahl-Talkshow erleben, dieser wahnsinnige Zuspruch, jetzt muss mal Schluss sein und sie waren doch nur eine Künstlerin, also sie ist wie eine Galionsfigur einer großen Mehrheit der Bevölkerung offenbar, die sagt, also sie waren die vertreten die Kunst, die reine Kunst, die Schönheit, die Erhabenheit und der Schmutz und das Dreckige und das Hässliche, das wird jetzt wieder gefeiert und da kommt die ganze Staatsverachtung hoch. Ja? Dieser Scheißstaat, der eben die Dekadenz vorantreibt. Und diese Staatsverachtung war für mich erschreckend, weil sie so heutig ist. Also das zieht sich ja durch. Und das sind eben damals auch jetzt nicht nur ehemalige SSler, die auch anrufen, sondern es sind auch Menschen, die durchaus dem Dritten Reich sogar kritisch gegenüberstanden und die sich trotzdem mit ihr solidarisieren, die einfach eine wunderbare Frau verehren wollen, die großartige Filme gemacht hat wie Olympia. Und dass selbst Olympia ein Propagandafilm war, wird vollkommen abgespalten und nicht wahrgenommen.
Und diese großartigen Filme, zu denen mussten Sie sich ja auch verhalten. Sie beginnen Ihren Film mit Aufnahmen aus dem ersten eigenständigen Film von Leni Riefenstahl, Das blaue Licht, 1932, zeigen später auch unter anderem Auszüge aus Olympia. Also Auszüge, bei denen man auch verstehen kann, warum die Ästhetik dieser Filme so bewundert wird. Warum, dachten Sie, sollte das drin sein, auch in Ihrem Film?
Also für uns war wichtig, deutlich zu machen, sie war eine hervorragende Editorin. Also sie schafft es, wenn man jetzt diese bekannte Turmspringer-Szene nimmt, sie schafft es ja, diese Maschinenmenschen in der Luft zu halten. Ja, also sozusagen der Schwerkraft enthoben. Sie war sicher auch eine gute Regisseurin, weil sie es eben, es ist ihr gelungen, Kameraleute mit besonderem Talent, die innovativ waren, zu engagieren und die auch denen Räume zu geben, in denen sie sich entfalten können. Sie war eine miserable Autorin, das sieht man einmal bei den Memoiren, aber ich habe 25 Drehbücher, Drehbuchentwürfe nach dem Krieg gelesen, sie sind dürftig. Man sieht es auch an dem Film Tiefland, flache, klischierte Figurenzeichnung, also wirklich schlecht. Ja, anders kann man es nicht sagen. Mir war wichtig zu differenzieren und das ist, glaube ich, das Entscheidende, eben neben dem Faszinosum auch die Nachtseite dieser Ästhetik zu zeigen. Und die Nachtseite heißt ja eben, neben der Feier des Schönen, Starken und Überlegenen und Siegreichen, dahinter steht die Verachtung. Die Verachtung des Schwachen, des vermeintlich Kranken, desjenigen, was einem erstmal fremd und unbekannt ist. Und damit wird es bedrohlich gemacht. Und das ist dann ja, wie wir gesehen haben, sehr schnell eine Vorlage für die Ausgrenzung und irgendwann auch zur Vernichtung. Und ich glaube, das eine, also das Faszinosum, kann man eben und darf man nicht trennen von dieser Nachtseite der Ästhetik.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, die Leute, die den Film schon gesehen haben, empfinden den als heutigen Film und Sie haben auch schon über einige Aspekte gesprochen, diese Staatsverachtung zum Beispiel. Was würden Sie darüber hinaus sagen, was dieser Film tatsächlich mit unseren heutigen Problemen zu tun hat?
Also erstmal bin ich sehr stark während der Arbeit im Schneideraum auf die Gegenwärtigkeit der Ästhetik gestoßen. Also es war geradezu offensichtlich, ich habe die Eröffnung der Winterolympiade in Peking im Februar 2022, das war Olympia. Das war wie aus dem Film Olympia Leni Riefenstahl. Also die das Arrangieren von dressierten Körpern in schönen choreografierten Ornamenten. Dann Mai 2022, die Paraden von Putin. Putin untersichtig, die auch hier wieder die dressierten Körper, die Inszenierung von Massen, von Köpfen, die den Kopf nach oben recken. Das war Triumph des Willens. Das heißt, die Wiederkehr des Heldenhaften, die Abspaltung eben genau dieser Ästhetik, wo eben diese Nachtseite projiziert wird auf vermeintliche Nazis und was auch immer, wie Putin das formuliert hat, das bekam schon 2022 mitten in den Arbeiten an Riefenstahl eine totale Gegenwärtigkeit. Und dann kam das Ideologische noch dazu. Also wenn man an Donald Trump denkt, der eben gesagt hat, die Migranten, die verseuchen das amerikanische Blut. Das ist Faschismus pur. Oder wie die Art, wie das Ressentiment in Italien oder in Ungarn, wie mit Ressentiments gearbeitet wird, wie sie provoziert werden, dass es immer diese Trennung gibt, wir und die vermeintliche Bedrohung, die außen liegt, die bekämpft werden muss. Das heißt, auf allen Ebenen, ideologisch und ästhetisch, bekam Riefenstahl plötzlich mit all dem, was sie verkörpert, was sie sagt, wie sie lügt, wie sie Fake News produziert, eine absolute Gegenwärtigkeit.
Der neue Dokumentarfilm von Andres Feil, Riefenstahl, kommt am 31. Oktober in die Kinos. Heute gibt es eine Vorabpremiere in Berlin. Vielen Dank für den Besuch hier bei Radio 3.
Sehr gerne.